Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Mit freundlicher Unterstützung der GVG, Meine Energie und dem fantastischen Kuchen vom Simonson.
Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht unheimlich zärtlich. Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht unglaublich lieb.
Ja, also hier habe ich ein Lied von mir. Das ist ganz frisch, seit gestern. Das heißt Die Mutanten. Also da habe ich auch noch keine Musik. So ein bisschen, ne? Aber nicht so. Ich bin jetzt also Dichter. Wir sind die Mutanten. Wir kommen übers Meer. Wenn wir euch schon nicht killen, dann kitzeln wir euch sehr. Es juckt euch in der Birne, das ist nicht angenehm, doch hilft es euch vielleicht mal richtig hinzusehen. Das ist der erste Vers. Ihr glaubt, die Impfung holt euch aus dem Schlamassel raus. Und dann geht's weiter wie zuvor. No way, das Klima hält's nicht aus. Wenn ihr einfach so weitermacht, bedeutet das, der Bart ist ab. Egal, ob Querdenk oder Lenker, ihr schaufelt euer eigenes Grab. Denn diese Klimakatastrophe, ja, ihr allein habt sie gemacht. Und ihr allein könnt sie bezwingen. Ansonsten, Menschheit, gute Nacht. Die Pole schmelzen, Meeresspiegel steigt, der Fisch krepiert am Plastikmüll. Das Aldi Fleisch frisst Regenwald, weil keiner drauf verzichten will. Und auch die Waffenindustrie, die frisst sich voll im Bauch. Da wären die Flüchtlingsströme mehr, die Nazis aber auch. Und Microsoft, das macht euch dumm. Und Amazon, bewegungslos. Mit E-Mobile steht ihr genau wie ihr dem im Autostau. Tja, Leute. Was gibt's da zu tun? Es steht und fällt mit dem Konsum. Es kommt drauf an, was ihr verbraucht und produziert und was ihr kauft. Es klingt so einfach, ist es auch. Doch wir Mutanten wetten drauf, dass Covid-19 im Vergleich euch scheinen wird wie's Himmelreich.
Kaffeeklatsch-Einstieg mal ganz anders. Wer den Text verfolgt hat und die zwischen den Zeilen gelesen hat, weiß eigentlich schon lange, wer hier ist. Aber stell dich bitte noch einmal vor.
Ja, ich bin also Klaus der Geiger. Klaus der Geiger, ach, weiß ich nicht, 50 Jahre bekannt in Köln am Rhein als Straßenmusiker.
Genau.
Auf der Schildergasse.
Ich denke mal, jeder Ü18 hat dich schon mal irgendwann auf irgendeiner Straße musizieren gehört und hat genau diese Kritik, die du auch in deinem, das ist dein neuestes Werk, gell?
Das ist jetzt von gestern, ja.
Da letztendlich zu Papier gebracht hast, hat genau deine Linie rausgelesen und dich damit identifizieren können. Klaus, ich sag danke, dass du da bist und gleich erzählen wir ein bisschen über deinen Werdegang, was dich zum Klaus den Geiger gemacht hat.
Okay.
Klaus, der Straßenrevoluzer, sage ich jetzt mal, ohne dass es böse gemeint ist.
Ja, mach mal. Du machst dein Ding.
Du machst dein Ding, weil du machst ja schließlich auch dein Ding.
Genau.
Und das finde ich
ja
letztendlich großartig. Tatsächlich, sage ich mal, ich glaube, ich habe dich vor 40 Jahren das erste Mal wirklich wahrgenommen. Hm. Und zwar genauso mit dem gleichen Enthusiasmus wie letztendlich der Textleiter.
Ja, klar, wenn schon, denn schon. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, was ich da für eine Musik draufschreibe.
Ja, das kannst du ja nach dem Kaffeeklatsch machen.
Nee.
Das kannst du ja letztendlich auch so als...
Wir sind die Mutanten, wir kommen übers Meer. Wenn wir euch schon nicht killen, dann kitzeln wir euch sehr.
Ja, Klaus, beruhig dich. Klaus, lass uns mal ein bisschen über deine Anfänge sprechen. Du bist ja schon richtig heiß gelaufen, sehr schön.
Ja.
Erzähl mal ein bisschen von deinen Anfängen. Wie bist du
Upsala.
Ja, zur Geige gekommen und wie bist du letztendlich dazu gekommen?
Wem sein Wort hat.
Ist egal, lass laufen. Meistens ist es der Moritz.
Ja, also wie ich zur Geige gekommen bin, ich meine, im bürgerlichen Haushalt groß geworden, wenn du so willst. Meine Mama, die hat uns allen irgendein Instrument verpasst und mir hat's halt die Geige verpasst. Und dann habe ich angefangen, weiß ich nicht, da war ich in der ersten, zweiten Klasse oder so, 8 Jahre. Ich komme aus dem Erzgebirge, aus Dippoldiswalde. Da habe ich also eine Geige geschenkt gekriegt, zu Weihnachten, glaube ich, so eine kleine. Und dann habe ich eben eine Lehrerin dazu geschenkt gekriegt und dann habe ich angefangen bei der Geige spielen.
Was hat dir besser gefallen, dass du die Geige bekommen hast oder die Lehrerin? Weil es klingt so ein bisschen als
Geige hat mir besser gefallen, die fand ich total hübsch. Und die Lehrerin und die war auch sehr nett eigentlich. Da musste ich aber immer hinfahren. Die war in Kipsdorf. Also da musste ich immer mit einem ganz kleinen Bähnchen, mit so einer Bimmelbahn, die gibt's sogar immer noch. So eine Schmalspurbahn von Dippoldiswalde ins Erzgebirge hoch rein nach Kipsdorf.
Es klang jetzt am Anfang so ein bisschen so, als wenn jetzt die Geige nicht so deine erste Wahl gewesen wäre.
Ja, meine war das sowieso nicht.
Aber es ist jetzt deine geworden. Was hat dich entfacht?
Naja, vermutlich ist es einfach so, weil ich dann eben immer Unterricht, mehr oder weniger, ich habe nicht immer Unterricht gehabt, aber am Anfang und so, und dann konnte ich halt ein bisschen Geige spielen und alle haben dann gesagt, ach, du kannst ja schön Geige spielen und so weiter. Und das war wohl der Grund, dass ich dann gedacht habe, naja Gott, wenn das so ist, dass ich schön Geige spielen kann, ne, dann studiere ich das nachher auch und so.
Also die Anerkennung hat dich in
die erster Anerkennung Linie motiviert. Na klar, in der Schule auch. Also ich war ein grottenschlechter Sportler. Hatte überhaupt nichts drauf. Aber mit der Geigerei, da konnte ich sie alle irgendwie betören. Na, dann kam das eben so.
Und dann ist auch eine tatsächliche Leidenschaft daraus entstanden, sodass du es auch tatsächlich dann studiert hast.
Ja, klar. Irgendwann mal war es dann soweit.
Das ging aber dann eher so in die klassische Richtung, oder?
Ja, absolut.
Das heißt, du hast auch in Orchestern gespielt und ähnliches?
Ja, schon mit 16 war ich im Rias Jugendorchester, ja.
Irgendwann bist du aber dann zum Revoluzzer geworden.
Ja.
Immer politisch interessiert gewesen?
Ja, also als Revoluzzer aller Male immer.
Wann ist das so bei dir entstanden?
Naja, Gott, ging das schon los. In der Zeit Studentenzeit, da habe ich mich dann also abgesehen mal davon, dass ich natürlich in Musikhochschule war und mich mit meiner Geigerei beschäftigte, hauptsächlich habe ich mich dann schon philosophisch habe mich sehr stark interessiert und habe dann so alle möglichen Philosophen gelesen und mit dieser Philosophie ging das dann los eigentlich.
Gut, das eine ist ja sowas, sich damit zu beschäftigen, zu lesen, aber irgendwann muss ja auch mal so eine Motivation kommen, zu sagen, ich mache das zum Sprachrohr, inklusive meiner Musik.
Ja, das kam allerdings erst hier in Köln später, ich bin ja dann 5 Jahre in Amiland gewesen, Vereinigten Staaten, und da habe ich natürlich, das waren die 60er bis 70er Jahre, und da habe ich natürlich diese ganze Rebellion, das war ja die dicke Rebellionszeit, also nicht nur hier, sondern hauptsächlich in Amiland sind alle ein bisschen eher dran, wie hier.
Zumindest zu dem Zeitpunkt damals.
Ja, da war Vietnamkrieg, ne? Und ich habe eben als Assistent für einen Professor gearbeitet da und so. Und dann hatte ich die Undergraduates immer zu unterrichten. Und das waren die potenziellen Soldiers. Und die hatten überhaupt keinen Bock da drauf und sind also reihenweise entweder nach Norden oder nach Süden abgehauen. Raus aus USA, rein nach Mexiko, rein nach, wie heißt das da oben?
Kanada,
ja.
Klaus, gut, das war deine Amerika-Zeit. Wie es dann hier in Deutschland für dich weiterging, das erfahren wir nach einer kurzen Pause.
Okay.
Ja, was haben wir da gerade von dir gehört, Klaus? Piazzolla, sagtest du? Zusammen mit?
Das ist mit Marius Peters, das ist, mit dem spiele ich ja derzeit viel. Und mache, das ist also Piazzolla, Astor Piazzolla, der auch im Grunde genommen ein kompositorischer Autodidakt war, mehr oder weniger. Ne? Also der hatte nachher auch mal bei einer ganz bekannten Kompositionslehrerin in Paris studiert, Nadia Boulanger, und die hat ihm aber dann gesagt, nee, komm, lass es lieber bleiben, bleib lieber bei deinem Tango Nuevo Stil, da bist du besser aufgehoben, anstatt bei mir hier Zwölftonmusik zu lernen.
Auch nicht schlecht. Ja, so klang das dann, als du noch brav, ja, so im klassischen Bereich unterwegs gewesen bist. Wir waren eben in deiner Zeit, als du in den Staaten warst, ein bisschen die Revoluzzer-Szene dort erlebt hast, zu Zeiten des Vietnamkriegs. Dann bist du zurückgekommen. Was war da der Anlass? Oder war die Zeit sowieso vorgeschrieben, die du sagst?
Ja, irgendwie, nein, doch, irgendwie schon. Also ich meine, ich bin da auf Grant gewesen, so, also das ist in Amiland, gibt es ja diese Grants für Studenten, also die also wenig Geld haben oder sowas, oder die unbedingt da, also Fremde, die unbedingt nach Amiland eingeladen werden sollen und so weiter. So einer war ich ja. Mhm. Und der war irgendwann mal ausgelaufen, und Orchester, wo ich auch gespielt habe, San Diego Symphony, die hatten auch eine Krise, da sind alle, die fremd, also keine Amis waren, sind dann eigentlich, und nicht in der Union waren, diejenigen, die nicht in der Union waren, die durften nicht mehr, die haben kein Geld mehr gekriegt. Mhm. Und damit hatte ich auch kein Geld mehr und bin wieder zurück nach Köln.
Wärst du denn gerne länger dort geblieben?
Absolut.
Ja? Absolut. Wo warst du da genau?
Ich wollte gerne Professor werden in der Zeit.
In den Staaten?
Ja, ich habe alle Degrees gemacht, die man dafür braucht und so, also. Ja, ja, klar. Ich habe gedacht, man übernimmt mich mal da und ich kann da Karriere machen.
Und die Chance, da das Geld dafür zu verdienen, war damals noch nicht gegeben für dich?
Ja, und ich hatte auch irgendwann mal irgendwie keinen Bock mehr, dieses ganze Zeug, weil da habe ich gemerkt, so einfach ist das nicht. Mhm. Ne? Man muss ja da plötzlich, und dann waren auch andere, die wollten das genauso wie ich. Und dann hätte ich da mit Ellbogen und weißt du, und da habe ich keinen Bock drauf gehabt, diesen Kampf, diesen komischen Konkurrenzkampf. Da ging das los, dass ich die Schnauze voll von sowas hatte. Und außerdem war ich dann Hippie.
Dann warst du Hippie, ja. Das war die beste Voraussetzung, um wieder zurückzukommen. Die meisten landen dann auf Ibiza, aber du bist dann wieder zurück.
Ich nach Köln, und dann habe ich in Köln Kommune gemacht. Mhm. Und bin Straßenmusiker geworden, ne?
Hat sich das bei dir so herauskristallisiert, dass du sagst, auf die Straße, das probiere ich einfach mal, oder?
Das probiere ich einfach mal. Mhm.
Hat dich irgendeiner dazu animiert, oder?
Hast du gedacht, die Situation einfach, ne? Die Situation und auch mein Bedürfnis, was zu leisten, was zu bringen für andere, also nicht nur für mich selber, sondern einfach so nach außen hin, nach draußen hin, für die anderen auch. Mhm. Weil als Musiker, ne?
Deine ersten Schritte als Straßenmusiker, war das dann noch klassische Musik, das Vortrag, oder ging es da schon so ein bisschen in deine Textereien rein?
Ja, das war total bekloppt. Ich war ja in der Kommune, ne? Mhm. Und ich hatte eine Doktorarbeit geschrieben für einen Doktor, weil die muss man ja schon haben, wenn man da was werden will.
Wenn man Straßenmusiker werden will,
ne? Ist mir klar. Nee, Professor werden will. Ja. Und dann war das so ein Ding, Realities heißt das. Das ist so ein Ding gewesen, da hatte ich so eine ganz, das war so John Cage, das John Cage war ja damals angesagt, und Eve bei mir auch, total. Mhm. Und das ist ja mehr eine Philosophie.
Ja.
Ne? Da geht's ja, musikmäßig ist das mehr eine Philosophie, da kommt's auf alles Mögliche drauf an, wie nah man sich ist, körperlich, geistig, seelisch, wie weit weg und sowas, und die Distanz, Abmessungen, mathematisch oder auch klanglich so einzufangen und sowas alles, ne? Mhm. Und das kann man natürlich alles aufschreiben. Und da habe ich so ein ganzes Buch drüber geschrieben. Und da habe ich die armen Kommunemitglieder, die mussten das alles üben. Jeden Tag. Und mit dem Zeug sind wir dann auf die Schildergasse. Ne?
Wie groß war diese Kommune?
12 Leute.
Heiligsblech.
13.
Du hast 12 Freunde.
Und, 12, 13 Bekloppte. Und die sind dann auf die Straße mit mir und haben das aufgeführt. Wir mussten es ja irgendwo aufführen. Ne? Mhm. Und das haben wir dann auf der Schildergasse gemacht, an der Antiniterkirche. Ne? Mhm. Also das Volk hat gedacht, also wir sind aus der Klapse entflohen. Ne? Komm, also Klapse, haben die so gedacht. Uns war das ja egal, mir alle Male.
Dir war das egal. Uns ist nicht egal, wann es Kaffee und Kuchen gibt. Machen wir jetzt noch eine kurze Pause und dann erzählen wir mal, wie sich das weiter bei dir entwickelt hat. Ja. So, dann habt ihr euch also auf der Straße erstmal ein bisschen, ja, ich sag mal, boshaft lächerlich gemacht. War euch das klar, dass es zu dem Ergebnis führen würde? Oder war ihr von dem, was ihr da macht, eigentlich komplett überzeugt?
Ich in jedem Fall.
Ja,
das ganz klar.
Und deine 12 Kommunenmitglieder?
Ja, zum Teil auch. Zum Teil natürlich schon. Ne? War ja schon nicht ganz uninteressant. Ne?
Die Reaktionen zu sehen.
Wir haben das ja auch trainiert. Ne?
Ja, du kannst ja klar trainieren, aber das Publikum kannst du ja nicht erfinden.
Nee, die haben das ja nicht trainiert.
Genau, ja, man weiß ja nie, wie reagiert wird. War euch das egal? Habt ihr gesagt, wir ziehen das durch, egal was jetzt passiert?
Sehr gut. Das war ja auch die Zeit. Du musst bedenken, wir waren alle Hippies. Und Hippies, wenn man die, sagen wir mal, beschreiben will, die offensichtlichste Eigenart der Hippies ist ja das Individual Freedom, also die individuelle Freiheit. Mhm. Ne? Da ist dir scheißegal, was die anderen denken über dich.
Und so habt ihr es auch gelebt.
Naja, klar. Das war ja auch der wunderbare, einerseits das tolle Ding, andererseits diese Verantwortungslosigkeit, die dann irgendwann mal auf dich zurückschlägt. Na gut, aber so weit waren wir noch nicht. Das kam ja später.
In welcher Zeit bewegen wir uns jetzt gerade mit deiner Kommune?
Oh, 71. Mhm. 71.
Wann fing das an, dass du dann gesagt hast, ich gehe jetzt eigentlich erstmal alleine auf die Straße mit meiner Geige und fange an, tatsächlich Protestlieder und Ähnliches zu singen?
Naja, das war dann so, die Kommune ging ja kaputt, normal, so geht das ja oft bei Kommunen. Und dann bin ich alleine gegangen oder mit zwei Freunden und dann kamen wir ja auch außerdem noch, die Kommune war hin und dann hat der eine dann eine Art Haus gehabt bei Nürnberg im Bayerischen Wald da in der Ecke. Da sind wir dann dahin, hatten aber kein Geld und sind dann immer Straßenmusik machen in, wir haben schon vorher in Köln Straßenmusik gemacht. Der kam und der war ein Bluesmann. Der konnte Blues. Mhm. Und da war noch einer, der konnte auch so was Ähnliches, der konnte mehr so Folk, das war der Richard Bagel, der lebt ja noch. Und da sind wir zu dritt, sind wir dann schon auf die Schildergasse gegangen und ich konnte gut Geige spielen.
Ne? Aber der Richard Bagel ist eigentlich auch ein Bluesmann, oder nicht?
Wer?
Der Richard Bagel ist eigentlich
jetzt ja, aber Blues. Damals hat er mehr Volk gemacht.
Ich kenne ihn eigentlich nicht.
Donovan als Bluesmann. Und so. Ne? Das war eigentlich ein Donovan, der hat immer viel Donovan gespielt. Der andere, der hat diesen Old Blues gemacht, Old Fashion Blues. Ja, naja. Und ich habe da meine Geige gefiedelt und dann mit so einem Rundbogen damals. Also schon alles anders wie Klassik. Oh, ja, und so haben wir da also schon Straßenmusik angefangen, aber nicht politisch. Aber der Bluesmann, der war nur richtig politisch. Ne, der hat auch immer Pamphlete verfasst und so was alles und hat nur die amerikanischen wilden Black Panthers Sachen reingebracht und so. Und da war ich natürlich begeistert von, ne? Weil ich kannte
die Black Panthers. Wie erträglich war das derzeit, Straßenmusik zu machen? Wie einträglich war das damals, Straßenmusik
zu machen? Genauso schlecht und gut wie heute. Das war immer schlecht.
Also da ging es nur ums Durchhalten?
Ja.
Und das war dann auch die Phase, wo du dich dann auch politisch
immer mehr
interessiert hast, sondern
weil er war wirklich einer meiner besten Freunde, der Kleine der Eck. Und dann hat er mich also wirklich also voll angeturnt und ich bin dann auch voll in die Linie rein. Weil stimmte ja auch vieles, eigentlich alles.
Und das hat dich dann auch motiviert, selbst Texte zu schreiben?
Ja, damals hat er nur die Texte gemacht und ich habe nur Geige gespielt. Aber dann sind wir auseinander gewesen, die sind nach Berlin. Richard war sowieso weg, Kommune war kaputt. Und er ist nach Berlin ins Rauchhaus und ich bin... dann in eine andere Kommune, wo meine Ex, meine Frau und meine Kinder auch gewohnt haben. Und da bin ich dann alleine gegangen nach Köln immer. Und dann habe ich angefangen, Lieder zu schreiben, ja.
Und dann auch alleine?
Alleine.
Auf der Straße?
Ja.
War das eine ganz neue Erfahrung für dich?
Ja.
Wie hat sich das denn für dich angefühlt?
Also, am Anfang war es schon sehr gewöhnungsbedürftig, ne? Weil ich hatte natürlich Angst.
Ja.
So was Ähnliches wie.
Gut. Gleich erzähl mal ein bisschen aus der Zeit, wie du dann auch immer mehr zum Texten gekommen bist. Aber jetzt machen wir nochmal eine kleine Pause. Klaus, wir bewegen uns jetzt 80er Jahre, Ende der 80er Jahre. Mhm. Dein erster Kontakt alleine auf der Straße mit deiner Musik?
Ende der 70er.
Ende 70er war schon?
Ende der 70er ist das, ja.
Okay, also Kommunenende,
also Mitte der 70er.
Mitte der 70er Ende und dann
Mitte
alleine.
70, ja.
Okay. Und das sind so die Zeiten, wo man dich auch als das erste Mal wahrscheinlich...
Klaus der Fiddler. Damals hieß ich Klaus der Fiddler.
Genau.
Fiddlesbruder.
Wo kommt das her?
Leute.
Echt? Das klingt auch gar nicht kölsch.
Der Fiedler, ja, der Fiddle-Ainer.
Der Fiddle-Ainer. Da wurde es dann auch von Kaufhaus zu Kaufhaus geschubst, nehme ich mal an, weil die Trauben um dich herum immer größer wurden.
Ja, das stimmt, ja.
Deine Texte waren ja zu dem Zeitpunkt auch schon sehr kritisch, oder?
Ja, von Anfang an irgendwie.
Kritisch und laut, das heißt...
Ja, ja, immer laut, das ging nicht anders, sowieso nicht.
Hat man dich dann mehr als Straßenmusiker wahrgenommen oder mehr als Protestler?
Als Protestler. Das war klar. Also das war mehr so Protest. Das ist zu offensichtlich gewesen. Ne? Und die Musik war ja auch nicht sehr schön.
Ich wollte es nicht sagen, dass ich das noch ein bisschen verquert in Erinnerung habe, aber man hat dich immer wahrgenommen und hat sich auch genötigt gefühlt zuzuhören und sich dann hin und wieder auch mal einfach mit den Texten auseinanderzusetzen, obwohl diese auch sehr plakativ waren. Also du hast schon klare Bilder gemalt.
Ja klar, und es war auch nicht, das sind auch Texte, die mit, da kannst du keine schöne Musik zu machen. Mhm. Das geht irgendwie nicht, da würde also sehr kontraproduktiv sein.
Denn den Bogen, den du damals hattest, den habe ich auch noch in Erinnerung, das war kein klassischer Geiger.
Nein, das war so ein Rundbogen.
Genau.
Ja, so eine kleine Säge. Weil ich habe, wenn ich alleine gespielt habe, da muss ich mir ja auch Akkorde machen, ne? Mhm. Akkorde, und du kannst auf der Geige ja du kannst höchstens zwei Saiten gleichzeitig streichen. Da drei ist schon schwierig und vier geht schon mal überhaupt nicht. Mhm. Da musst du hin und her und immer unten, oben, unten, oben, unten, oben. Aber mit so einem Fiddlesbogen kriegst du alle vier runter. Da musst du nur anständig drauf drücken, da brumm, und dann hast du alle Viere und dann hast du einen vierstimmigen Akkord.
Also das war der Musik geschuldet und sollte nicht der Marken sein.
Ja, ja, es klingt natürlich furchtbar. Aber war mir doch egal. Hauptsache, ich hatte einen vierstimmigen Akkord.
Ja. Es hat aber funktioniert, weil, wie ich eben schon sagte, die Trauben wurden eigentlich immer größer und tatsächlich hat man auch beobachtet, dass Leute angefangen haben zu diskutieren. Und zwar über die Inhalte und nicht darüber, was du jetzt auf der Straße machst, was dann Quatsch.
Nee, das ging um die Sache.
Genau. Und das war, ist letztendlich auch das, was dir dann die Befriedigung gebracht hat?
Ja,
wo du dann zufrieden warst, also es kam dir gar nicht so auf die Groschen an, die in deinem Hut waren, sondern
absolut
eigentlich.
Absolut nicht, nee.
Wovon hast du zu der Zeit gelebt?
Von dir? Naja, das war eben damals schon eine Zeit, weißt du, das waren nicht nur bei uns die Zeit, das waren auch diese Kommune-Geschichte, die hat natürlich auch finanzielle Vorteile. Man braucht einfach weniger, weißt du, wir waren
man
zu 10,
trotzdem
12
was.
Und naja, das haben wir schon irgendwie zusammengekriegt. Einer hat gearbeitet und damit war schon genug da. So ungefähr. Und wir haben ja auch schon ein bisschen verdient. Also ein bisschen haben wir verdient. Also wir haben schon, sagen wir mal so, wenn wir richtig gut waren, ne, haben wir manchmal 250 Mark nach Hause gebracht.
Das ist ja ordentlich.
Und wenn wir schlecht waren, dann haben wir 350 nach Hause gebracht. Der Unterschied war schon gewaltig. Unterschiedlich.
Also du hast nie den Druck gehabt, da wirklich richtig Geld mitmachen zu müssen, weil es irgendwie dein Leben funktioniert hat?
Nein.
Aber du sagst ja, irgendwann war mal Schluss mit Kommune.
Ja, aber das mit dem Geld hat sich nicht groß, die straßenmäßig hat sich da nicht groß geändert. Nachher hatte ich eine feste Truppe, ne, immer jeweils, die haben zwar auch meistens zusammen, wir haben meistens zusammen gewohnt, also meistens da, wo ich auch jetzt immer noch wohne, aber sagen wir mal, da waren andere noch und so, aber ich hatte immer eine feste Truppe, immer.
Seid ihr eigentlich bei Wind und Wetter rausgegangen oder?
Nee, wenn es geregnet hat, nicht.
Wenn es geregnet hat und jetzt, wenn ich jetzt so rausgucke.
Unter Minus, Null auch nicht.
Unter Null auch nicht.
Aber sonst immer.
Da wird es ja auch schwierig, ne? Die Leute bleiben dann in der Regel eigentlich auch nicht stehen.
Also das geht auch darum, kannst ja nicht nach, war ja auch, Voraussetzung war, dass genug Leute uns zuhören, ne? Wenn das nicht der Fall war, bin ich auch nach Hause gegangen, besonders wenn ich alleine war. Ne? Wenn ich hingegangen bin und habe da angefangen zu spielen und so und die Leute sind nur an mir vorbeigegangen, Geige eingepackt, wieder nach Hause gegangen.
Deine Texte sind ja teilweise auch relativ provozierend, sage ich mal, weil sie sehr klar und direkt sind. Mhm. Gibt es da auch Begegnungen, wo du sagst, das war nicht schön? Sprich, dass man dich angefeindet hat aufgrund deiner Texte?
Oh ja, ja, ja.
Wie geht man damit um?
Ach.
Suchst du dann die Diskussion oder sagst du, es hat
das
keinen Sinn?
Es kommt drauf an. Also das gab es hier, es gab Aggression. Mhm. Wenn das mit Aggressivität da war, da habe ich meistens schlau reagiert, ne, damit ich keine Kloppe kriege. Aber das gab und sonst ja, haben wir diskutiert. Ne?
Das hat also einigermaßen funktioniert. Ja. So, Klaus, wir hören jetzt nochmal ein Stück von dir, nämlich wir warten auf alle auf den Frühling, dass es wieder wärmer wird. Und das nächste Stück hat auch ein bisschen was mit Frühling zu tun. Da hören wir jetzt mal rein.
Der Frühling kommt. Das ist doch klar.
Ja, Klaus, setz dich mal wieder. Das war sehr schön. Der Frühling kommt. Da warten wir alle sehnsüchtig drauf. Wann hast du das geschrieben?
Ja, wie soll ich das jetzt aus?
Ist das eins deiner letzteren Werke?
Das ist eigentlich eins meiner letzteren Werke, ja.
Ist das aus der
Sehnsucht? Das ist vor diesem Lied, was ich vorhin gerade vorgetragen habe, was gestern war. Und dies ist ja vielleicht so 14 Tage alt.
Okay.
3 Wochen. Das war jetzt ein Lied. Das hat auch was mit Corona zu tun, ne? Mhm.
Die Sehnsucht.
Also, ja, dass es irgendwann vorbei ist. Ne? Ja, ach ja. Mann, das ist so eine bleierne Zeit jetzt für uns.
Braucht eigentlich kein Mensch. Hm?
Für die Künstler, das ist wirklich zum Kotzen.
Ja, für die Künstler ist es extrem schwer. Allerdings nicht nur für die. Wir könnten da viele, viele aufzählen, die da wirklich richtige Probleme mit haben. Aber für den Künstler ist es natürlich ein richtiges Drama.
Ja, ja.
Das, wovon er lebt, nämlich Publikum zu haben,
ja,
Applaus zu hören und das mitteilen zu können, was einen bewegt und dann auch Reaktionen, Emotionen zu bekommen, das ist ja etwas, was ihr alle braucht.
Ja.
Da geht es uns ähnlich. Also das ist aus einer tiefen Sehnsucht zum Frühling entstanden und dass diese Phase Corona endlich mal ein Ende haben sollte.
Ja, genau.
Jetzt bist du so richtig besinnlich und nachdenklich.
Ja, Mann, das ist ja auch.
Ich gönn's dir, dass das für dich bald auch ein Ende haben. Ist das Thema, um das einfach einmal anzuschneiden, Impfen, ist das für dich ein Thema?
Wie bitte?
Das Impfen, ist das für dich ein Thema? Stellst du dir vor, dass es dann alles besser wird?
Ja, wollen wir mal so sagen, ich habe ja nun wirklich freiwillig lasse ich mich nicht impfen. Hm. Aber diesmal lasse ich mich sogar, wenn man so will, ich habe mir gestern gerade den Termin geben lassen. Ich habe also am 18. April werde ich geimpft. Das mache ich schon.
18 Uhr. Das ist ja noch eine ganze Weile hin. Aus Überzeugung oder weil du es machen willst, musst?
Weil ich es, beides, weißt du, es ist so, ich meine, impfen. Ich meine, das ist eine Tatsache mit dem Virus. Mhm. Ne? Da, ich bin kein Leugner, wahrhaftig nicht. Ich mache auch alles mit, ziemlich weitgehend. Und deswegen sage ich mir, na gut, also wenn das jetzt ein Fall ist, ne, dass wenn ich geimpft werde, dass da also ich weder angesteckt werden kann noch anstecke, dann ist das eine sehr sinnvolle Geschichte. Also lass ich es machen.
Genau. Ne? Lassen wir das Thema auch mal dabei bewenden. Es sind nämlich gerade viele, die sich damit auseinandersetzen.
Ja, na klar, ich habe das auch getan.
Das glaube ich dir gerne, ja.
Denn ich meine, so ist es nun nicht, dass das nicht irgendwie möglicherweise einen negativen Einfluss auf die Gesundheit haben kann, diese Impfgeschichte oder so. Das weiß ich aber nun wirklich nicht. Ich muss mich an die Wissenschaft halten. Ne? Wir müssen uns an die Fachleute halten.
Ja.
Grundsätzlich, das machen die ja falsch, die anderen, die Corona-Leugner. Die halten sich einfach nicht an die Fachleute. Also die haben die Weisheit mit Löffel gefressen, die Idioten.
Ja. So, da ist er langsam wieder in Fahrt, der Klaus, und möchte am liebsten wieder auf die Straße gehen, dazu ein Liedchen anstimmen und genau das dann.
Da habe ich auch alles geschrieben.
Ja,
ich habe
ja
diese Anti-Corona-Lieder. Ich habe 5 oder 6 Corona-Loblieder sind das.
Also
Corona-Loblieder. Nenne ich die.
Die Kreativität leidet nicht bei dir unter den Bedingungen
die
jetzt.
Nicht. Nee, die bestimmt nicht. Nee.
Man merkt schon, du freust dich schon wieder drauf.
Oh ja,
wieder vom Publikum spielen zu können. Ich denke mal, gut, du wirst die Reaktionen nicht vom Radio sehen können, aber du wirst dann wieder einige erreichen mit dem, was du heute uns erzählt hast und auch mit deinen Liedern. Gibt es eine spezielle Seite, wo man auch weitere Informationen über dich bekommt? im Internet?
Ach Gott, ja, ich habe einen Facebook, ich habe einen Facebook-Account, ne? Aber das Problem ist, ich komme mit diesem ganzen Digitalzeug einfach nicht zu Rande, so irgendwie. Und ich habe dann immer irgendwelche Leute, Freunde hauptsächlich, die bedienen genau. Meinen Facebook-Account. Wenn ich die anrufe, sage, das ist jetzt ein interessantes Ding hier. Also am besten kennt man mich, glaube ich, kann über YouTube.
Ja. Einfach da Klaus der Fiedler eingeben.
Klaus der Geiger rein.
Klaus der Geiger reingeben.
Ja. Und dann gibt es alles, tausend verschiedene Geschichten. Und die sind auch interessanter wie mein Facebook-Account.
Okay. Klaus, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, uns zu besuchen, ein bisschen von dir und deinem Leben zu erzählen, auch das eine Stück vorzutragen. Schön, dass du da warst. Dankeschön.
Ich danke euch.